People prefer the certainty of misery over the misery of uncertainty. Leute wissen lieber, mein Leben sieht genauso aus, aber es ist scheiße und ich habe keinen Bock, als der Struggle vom Ungewissen, vom wo geht's wirklich hin im Leben. Und auf einmal gehen wir zurück nach Berlin und energetisch sind wir gerade schon hier so und sagen, das krasseste Startup in Berlin, wir werden das so redefine, scheiß mal drauf, was hier so ein paar Player da irgendwie in Berlin machen, wir können das alles besser.
Herzlich willkommen zum OMR Silicon Valley Update. Der Podcast mit Christian Bützer, der euch von deutschen Erfolgsgeschichten aus San Francisco und dem Valley berichtet.
Heute im OMR Silicon Valley Update Podcast ein Mensch, von dem ich jetzt wahrscheinlich der größte Fanboy überhaupt geworden bin. Luis ist vor 2 Wochen ungefähr so in mein Leben gestolpert. Er hatte mich angeschrieben, mich in seinem Podcast zu interviewen, beziehungsweise in seiner YouTube-Series, war dann hier bei uns im House of AI und hat einfach ein mega geiles Team irgendwie mitgebracht und die Energie war so gut, dass ich den Jungs dann gesagt habe, hey, wir haben hier gerade einen Raum frei für 2 Wochen, wollt ihr nicht bei uns einziehen? Dann haben wir gesagt, lass uns doch irgendwie einen Hackathon zusammen organisieren und habe dann einfach gemerkt, wie diese Jungs Gas geben, was die für eine geile Sache bauen. Die bauen Open Company. Was das genau ist, das wird er gleich im Podcast erzählen. Aber ja, ich bin einfach ein Riesenfan von ihm, von seinem Leben, von seiner Weitsicht. Ich meine, er ist 26 und denkt da irgendwie über die nächsten 25 Jahre nach, hat einen Blog mit irgendwie mehreren Hunderten von Einträgen, wo er irgendwie über Philosophie, über alle möglichen Dinge des Lebens halt schreibt. Also ein Mensch, der extrem lässig ist, der es einfach drauf hat, in jeglicher Hinsicht unternehmerisch. Seine erste Firma, Jamie, ist ein AI-Notaker, den ich seit jetzt längerer Zeit benutze, der auch richtig, richtig gut ist. Die machen mehrere Millionen Umsatz. Also von wirklich Unternehmergeist, von wie macht man Content, wie baut man ein Team auf, wie baut man eigentlich eine Firma heutzutage, wo der Mode halt nicht mehr nur das Produkt ist, sondern eigentlich alles drumherum. Ich habe extrem viel mitgenommen. Deswegen auf geht's in den Podcast mit Luis Morgner, CEO und Founder von Open Company. Auf geht's.
Moin Luis.
Was geht ab?
Meine Stimme ist etwas weg. Ich hoffe, ich schaff's durch die Aufnahme. Ist heute der beste Tag deines Lebens?
Heute war ein bisschen turbulenter Tag mit Ups und Downs.
Ja.
Ich habe aber das Mantra in mir, dass ich echt versuche, jeden Tag mit viel Dankbarkeit, Präsenz zu leben. Und es gelingt mir an den meisten Tagen auch. Aber ich würde sagen, an 10% der Tagen ist dann doch irgendwas. Heute waren so ein paar technische Probleme. Ich habe es gerade noch gecodet. Dann war hier ein Call, war ein bisschen durcheinander. Deswegen heute ist es ein bisschen off, aber...
Vielleicht wird es noch richtig gut. Mal gucken.
Jetzt, durch die Aufnahme.
Okay. Du hast ja relativ früh schon angefangen zu coden. Irgendwie mit 12 oder so hattest du, glaube ich, Access zu Computern. Mit Computerspielen und so weiter. Warst du so ein richtiger Nerd als Kind oder wie kann man sich das vorstellen?
Ich glaube, das Beste, was meine Eltern jemals gemacht haben für mich, war, mir einen ersten Computer zu kaufen, wo ich dann auf einmal nach der Schule so eine ganz neue Welt für mich hatte. Von YouTube-Videos, von Tim Ferriss, die ich früh gesehen habe, oder Y Combinator, whatever. Und ich habe wirklich als Kind sehr früh so viel Zeit damit verbracht. Irgendwann mal ging es dann auch vom Gaming, irgendwie vom Minecraft-Spielen zu, hey, ich kann eigenen Server bauen. Habe so meinen eigenen Server da programmiert mit irgendwelchen Spielen, Arduino, Platin zusammengebaut. Hatte eine riesen Faszination. Und für mich in der Schule, das war auch so ein kleiner Hack, den ich damals hatte. Ich habe meine Schulleitung überzeugt, dass ich die Schulwebsite bauen kann und das besser kann als die.
Ja.
Und durfte dann immer ganz viel Schule schwänzen mit diesen Textsachen.
Okay, also, wo war deine Schule? In welchem Ort?
In Herkenrath, das ist in der Nähe von Bergisch Gladbach, in Köln.
Okay, ja. Also aber auch eher ein kleinerer Ort.
Kleiner Ort, kleines Dorf. Ja. Also bei uns.
Ich habe das ja als praktisch als durchgängige Story im Podcast, dass eigentlich fast jeder, der hier in San Francisco ist, aus irgendeinem kleinen Dorf kommt. Ich hatte, glaube ich, von irgendwie 60 Podcast-Gästen hatte ich jetzt einen einzigen, der mal aus einer größeren Stadt kam.
Mhm.
Das finde ich ganz interessant.
So langweilig auf dem Dorf, ne? Da hast du mehr Zeit und mehr Faszination im Internet.
Da geht eine ganze Welt auf. Ich glaube, das ist wahrscheinlich wirklich einer der Gründe, ne? Dass man einfach irgendwie anders gepolt ist vielleicht und dann da früher irgendwie so eine oder die Leute, die dann da eine Ambition haben, die sagen dann halt, dann gehe ich halt statt nach Hamburg oder Berlin, dann kann ich auch direkt nach San Francisco kommen, so ungefähr, ne? Du hast gerade gesagt, du in der Schule hat dich schon einiges geprägt, ne? Ich hatte auch irgendwas gesehen auf deinem Profil mit irgendwie so Google Classroom-Ding. Was hast du da noch gemacht? Also was hat dich da noch so gesteuert?
War mein erstes kleines Startup-Projekt. Planner hieß das damals.
Mhm.
Mich da ein bisschen gedacht, so Schule digital, deine Hausaufgaben kann der Lehrer da eintragen. Du hast so ein bisschen einen Stundenplan irgendwie auf der App und so weiter. Das war so ein kleines erstes Side-Project, was ich gebaut habe, ne? Wo ich so eine Mini-Web-App gebaut habe, die ich dann irgendwie meiner Schule gezeigt hat. Und dann ging es auch um, aber dann ging es auch los mit Datenschutz. Ne? Wir müssen das abklären mit der Bezirksregierung. Wir brauchen hier ein Okay, whatever. Es war eher so ein Side-Project, was der Leuten gezeigt habe. Wir haben es in 1-2 Klassen bei uns dann damals benutzt, so for fun. Aber so ganz offiziell war das noch nicht erlaubt. Das ist auch ein bisschen pursued. Hatte sogar auch mal ein Meeting mit der Kultusministerin von NRW damals, als ich so 15, 16 war.
Ja.
Aber ist jetzt nicht was Größeres geworden. War trotzdem nur die erste kleine Mini-Startup-Experience, wenn man so will.
Und wieso hast du dann nicht Computer Science studiert? Ich meine, wenn du diesen Access zu Computern hattest, du hast irgendwie Sachen zusammengebaut, hat sich ja irgendwie schon eine Faszination im Zweifel entwickelt, was mit Computern zu machen. Und du programmierst ja heute auch viel. Aber wieso war dann nicht, wieso dann halt so ein Business-Studiengang?
Ich wollte sehr lange nicht studieren. Ich habe mein Abi gemacht und habe ja mit 15 mein erstes Kleingewerbe angemeldet, wo ich Websites gebaut habe für kleine Tennisclubs und Tennistrainer oder whatever, weil ich so viel Tennis gespielt habe. Meine Eltern haben immer gesagt, Luis, du musst studieren. Ne? Dann habe ich irgendwie verhandelt, dass ich einen Gap Year mache, wo ich halt so ein paar Praktika gemacht habe in Köln und so ein paar kleinen Startups und so ein bisschen gesehen habe, wie das sich so anfühlt, wenn du jeden Tag einfach das machen kannst, was ich eh geliebt habe, so Produkte bauen, Software bauen. Hab dann überlegt, was studiere ich, und ich habe damals jemanden getroffen, Lukas Scherer, Gründer von SourceE, der war in der WHU, und der hat mich damals auch zu so einem Consulting-Projekt mitgenommen und mich da vorgestellt als, ja, Luis, der hat ja schon Business studiert und whatever, und das war so ein bisschen so die kleine Suit-Story zwischen Harvey und Mike, so habe ich mich gefühlt da damals, und der hat mich damals sehr motiviert, doch auch zu studieren, was für mich auch den Schalter, sag ich mal, umgelegt hat. Warum nicht Computer Science? Ich hatte so ein bisschen einen naiven Glaubenssatz, dass ich mir eh alles selber beibringen kann. Ich habe immer alles früher über YouTube selber im Internet irgendwie herausgefunden und habe mir halt so gedacht, will ich jetzt irgendwie hier ein bisschen Theoriewissen rund um Computer Science mir aneignen, bringt mir das was? Und dann dachte ich mir so, die Welt funktioniert schon irgendwie auch mit Geld und mit Business und mit Economy, und wie kann ich denn die Sprache sprechen? Und habe dann auch Business gemacht. Ein nicer Vorteil war auch, dass ich da wenig Zeit investieren musste, um meinen Bachelor abzuschließen in Maastricht. Und das war so ein bisschen die Wahl, einfach zu sagen, hey, ich will die Business-Sprache sprechen, ich will ein bisschen Verständnis haben. Computer Science kann ich mir eh selber beibringen. Dafür brauche ich da eine Uni.
Ja, sehr smart. Ich meine, Business hilft einem ja auch irgendwie so diese ganze Business-Welt zu verstehen, wie man halt überhaupt so eine Firma plant. Das lernt man ja im Computer Science vielleicht nicht, ne? Und du bist ja jetzt auch Solo-Founder ja sogar, und dann kannst du halt irgendwie alles end-to-end, obwohl ich auch da sagen würde, man kann auch das alles sich irgendwie beibringen. Aber es ist ja auch so ein bisschen, man lernt zu lernen, so, und hat ja die Uni auch irgendwelche positiven Impacts, man lernt andere nette Leute kennen, man macht Netzwerk. Wann war für dich im Studium klar, du gehst auf jeden Fall jetzt sofort wieder ins Gründen und nicht irgendwie was Angestelltes? Also
es war sogar so, bevor ich begonnen habe mein Studium, war ich wieder an so einem nächsten Projekt dran. Das waren also meine, seitdem ich 12 war bis so 18, 19, habe ich halt immer an irgendwelchen Projekten gebaut. Und damals mit einem meiner besten Freunde, Benedikt, mit dem ich früher immer Tennis-Doppel gespielt habe, haben wir lange immer überlegt, was können wir für Projekte machen. Wir haben irgendwie eine wirklich cringe so Instagram-Spruchseite gestartet, wo wir dann unsere ersten 1000 Follower hatten. Damals, wo noch 1000 Follower so ein bisschen was war auf Instagram. Hatten da so diese Projekte, und wir, bevor wir begonnen haben, hatten wir so eine Idee für eine Feedback-App für Mittelstand, wo man sagt, so Mitarbeiter-Feedback, da gibt's einen Kummerkasten irgendwie bei der Firma von meinem Vater, von Freunden. Warum gibt's so einen Kummerkasten? Ist doch outdated. Und das war so diese erste Idee. Und dann im ersten Semester auch direkt gegründet, haben da einen kleinen Angel gefunden, der uns das supportet hat, was der erste Kunde war für uns.
Ja.
Da ging dann so die Reise im Startup gründen so los. War aber gar nicht so geplant, dass ich irgendwie so diese Idee hatte, ich will jetzt ein Unternehmer sein oder ich will jetzt ein Startup-Gründer sein. Das ist vielmehr so, hey, lass doch was bauen, da ist irgendwo ein Problem, das ausprobieren, das macht Bock. Ja. Dann schauen wir mal, wo es hingeht.
Aber hast du das von deinen Eltern so ein bisschen vorgelebt bekommen, so Unternehmertum? Du hast gerade gesagt, dein Vater in der Firma.
Also mein Vater leitet ein kleines mittelständiges Unternehmen im Maschinenbau. Ist auch sehr technisch im Hintergrund, also sehr Engineer. Ist es aber nicht der Unternehmer, der jetzt hier leadet mit den Visionen und eine Firma da irgendwie durchmanagt. Ist einfach so ein kompletter technologischer, passionate Guy. Weißt du, der liebt da seine Konstruktionen zu machen, zu überlegen, wie man Probleme lösen kann.
Ja.
Das habe ich schon sehr mitbekommen. Aber so dieses, hey, du kannst einfach ein Startup gründen, whatever, war nicht von Tag 1, zumindest das, was so natural in der Familie auch war. Es waren auch viele Diskussionen, manchmal so, Luis, du willst jetzt mit 15 hier zu Familiengericht, um die zu überzeugen, dass du jetzt schon arbeiten darfst, um eine Schule zu vernachlässigen. All sowas. Und das war die Realität. Trotzdem immer, meine Eltern haben mich extrem unterstützt. Aber es war jetzt nicht so in die Wiege gelegt, dass das so der natural Pfad war, der von meinen Eltern vorgelebt wurde. So, mach doch dein Ding.
Aber es ist schon ganz interessant immer, ne, weil es gibt halt Menschen, bei denen wird das ja so ein bisschen supported, und da wird man dazu ermutigt, das auch zu machen. Ne? Bei meinen Eltern war es zum Beispiel immer so, die dann gesagt, mach doch was Vernünftiges. Jung, ne? Also als ich dann halt an so unternehmerische Projekte gestartet habe, hieß es dann, warum trägst du nicht lieber Zeitung aus? Oder dann kannst du doch lieber für jemanden arbeiten. So, ne? Das war halt eher so das Mindset. Ich glaube schon, dass dann das auch ein bisschen prägt. Weshalb man dann vielleicht irgendwie ein bisschen früher auf diese Gedanken kommt, solche unternehmerischen Sachen zu machen. Du hast ja dann im Studium halt so verschiedene Sachen, so Projekte auch wieder gemacht, und dann kam halt Jamie. War das noch im Studium oder hast du das danach dann gestartet?
Also die gleiche Company. Wir haben quasi 3 Jahre lang schmerzhaft jeden Fehler gemacht, den du dir vorstellen kannst, aus dem Startup-Playbook. haben wirklich drei Produkte gebaut, die am Ende irgendwie niemand wollte. So, dann war Corona. In der Zeit konnten wir mit keinem Mittelständler reden über HR-Mitarbeiter-Happiness-Apps quasi. Ja. Das war nicht so das Thema zu dem Zeitpunkt. Haben da halt so rumgepivotet und dann haben wir irgendwann mal da so eine kleine Runde geraced mit ein paar Leuten auch aus Berlin. Björn Keune unter anderem halt dabei, der auch ein früher Believer bei uns war. Mhm. Und in der gleichen Company sind wir dann nach drei schmerzhaften Jahren auf Jamie gelandet, was dann erstmal funktioniert hat. Es war auch initial tatsächlich ganz klassisch ein Feature von einem anderen Ding, was wir gebaut haben.
Interessant. Wo
ich nur gesagt habe, hey, lass so eine Google Chrome Extension bauen, die kann auch direkt den Content in unsere Produkte damals einfach injecten, dann ist es da und ist cool. Und auf einmal in den Meetings mit Leuten hat Benny immer nur gehört, so, hey, cool, was ihr macht, aber zeigt doch mal dieses Note-Taking-Ding, das klingt irgendwie interessant. Ja. Weil zu der Zeit einfach, dass es in Deutschland noch null ein Ding war und keiner irgendwie davon gehört hat.
Also vielleicht mal für die, die das noch nicht kennen, Jamie ist halt so ein Note-Taking-Assistent, den man halt einschalten kann und ich benutze den jetzt dank dir seit ein paar Wochen auch und hatte vorher, ich habe ja hier immer groß über Fixer geraved und mich da super aufgeregt, weil die Multisprachen und so weiter nicht hinbekommen und auch das kann Jamie sehr, sehr gut und das Beste an euch ist, dass nicht immer so eine Kachel im Call ist, was immer total kacke aussieht. Ja. Also es ist so ein Tool, was halt jeden Call, auch WhatsApp-Calls und so weiter, alles, egal was ich anmache auf dem Rechner, das geht immer so auf und dann drückt man nur auf Start. Genau. Das Einzige, was er noch nicht kann automatisch, ist, dass er auch das Ende automatisch erkennt. Ich habe häufig jetzt schon gehabt, dass ich das irgendwie dann noch eine Stunde weiterlaufen lassen und dann ist irgendwie der Summary irgendwie noch über allen Kram, die ich so am Tisch danach gesagt habe. Aber gut, dass es auch nicht direkt weitergesendet wird an alle, die im Raum waren, das ist auch ganz gut. Ja. Aber also die Firma habt ihr auf jeden Fall dann dahin gepivotet. Das ist ja auch dann noch richtig abgegangen, ne? Also es ist jetzt nicht irgendwie so ein Projekt geblieben, sag ich mal.
Ja, es war halt als kleines Projekt gestartet. Nach vielen Jahren Frustration, nichts hat so richtig funktioniert. Aber wir dachten, hey, komm, let's just keep building.
Ja.
Dann aber doch recht schnell auch Product Market Fit gefunden. Wir haben am Anfang so ein paar coole Sachen, die uns echt geholfen haben. Die ersten 1000 Nutzer persönlich geonboardet zum Beispiel.
Ja.
Wir haben mit jedem einen Call gemacht und gezeigt, guck mal, so funktioniert das. Erwarte, dass da viel auch schief läuft, weil das ist noch ein Early-Produkt. Wir haben das erstmal auch mit Speech Diarization gearbeitet. Was bei Jamie so schwierig war, ist, wir haben keinen Bot drin. Heißt, du weißt nicht, wer was sagt. Deswegen müssen wir so Art Speech-Fingerprints machen und die halt laufen lassen mit einer Audiodatei.
Mhm.
Sehr schwieriges Machine Learning-Problem. Und da haben wir damals so ganz viele Open-Source-Projekte zusammengesteckt, irgendwie umgebaut. Da war ich auch super tief drin, was halt so tricky gemacht hat, auch am Anfang, das wirklich reliable zu machen.
Ja.
Aber der Pitch war halt super und der ist halt super angekommen. So. Privacy first, so es läuft auf deinem Computer, du hast keinen Bot, der joint, funktioniert super in allen möglichen Sprachen und wir machen die besten Summaries. Das waren so diese drei, ich sag mal, USPs, die wir sehr stark gepusht haben. Aber in der Summary-Qualität, was echt überraschend ist, damals hat jeder gesagt, hey, Google hat doch jetzt hier was das gelauncht haben oder hier Microsoft Copilot kann das doch auch.
Ja.
Das haben wir nur gehört. Jeder hat uns das gesagt, so ist die schlechteste Idee, die ihr eigentlich machen könnt.
Ja.
Warum macht ihr Meeting Notes? Da gibt gar keinen Sinn. Aber wir haben halt auf den Output geguckt, auch von einem Otter, was damals schon etablierter war oder Fireflies, haben gesagt, die Summaries, die sind scheiße.
Ja.
Die gehen besser, ne? Was auch gut war am Anfang, wir haben uns halt recht hochpreisig positioniert. Also ab 25 Euro ging erst der Plan los und es ging bis zu 100 Euro. Es gibt Kunden, die zahlen 100 Euro im Monat nur für Meeting Notes, schon sehr früh auch.
Ja.
Und das hat uns erlaubt, halt teurere Models zu nehmen. Dann war es okay für ein Meeting, auch mal 50 Cent zu zahlen bei uns auf der Processing-Seite, was sich die großen Leute halt nicht leisten können, weil dann auf einmal die Kosten halt brutal explodieren, wenn du halt 100.000 Summaries die Woche machst. Ne?
Ja.
Deswegen ist es gut abgegangen, haben unsere Go-to-Market-Motion gut rausgefunden. Was da auch echt besonders war, wir haben nur auf SEO gesetzt am Anfang.
Ja.
Also wirklich alle, also am Anfang alle unsere Inbound-Leute kamen halt eigentlich über SEO, was echt sehr smart war, weil es halt intentbasierter Traffic war, für mich auch ein Riesen-Learning. Es ist viel, viel leichter, einfach sich da zu positionieren, wo Leute schon suchen. Und dann sehr schnell auf die erste Million ARR gekommen und auch Beyond sind heute sehr gut da als Company, wie die da stehen. 20 Leute in Berlin, cooles Office, immer noch sehr gesund am Wachsen und
okay.
Auf jeden Fall der beste Note-Taker in Europa, würde ich sagen.
So, kleine Unterbrechung für unseren Partner, ein kleines Projekt von mir und dem Doppelgänger Philipp Glöckler. Den kennt ihr bestimmt aus dem großen Doppelgänger-Podcast. Philipp und ich machen rund um die OMR am Tag vor dem OMR die Token-Made AI. Was ist Token-Made AI? Das ist ein Event, den wir nachmittags in Hamburg veranstalten. Die Location haben wir noch ein bisschen geheim gehalten in Altona, aber das kann ich schon mal sagen. Und zwar bringen wir da zusammen über 100 Builders. Was soll das heißen? Wir bringen Leute zusammen, die richtig geile Projekte mit AI umgesetzt haben. Es gibt ja extrem viele Leute, die über AI schreiben, was sie alles Tolles machen, aber wirklich mal zu zeigen, was habe ich in der Firma umgesetzt? Also nicht irgendwelche Hobbyprojekte, irgendwelche Apps, die man so für den Privatgebrauch benutzt, sondern wie hat man wirklich mit AI in der Firma richtig geile Prozesse angepasst, umgebaut, wie hat man da richtig Effizienzen geschaffen, und es haben sich jetzt schon mehrere hundert Leute beworben bei uns und wir haben da jetzt diese Liste und gehen da gerade durch und sehen da echt so die krassesten Sachen, wie irgendwie der eine hat irgendwie in seiner Brauerei komplette Prozesse über AI umgestellt und damit echt riesengroße Effizienzen erreicht. Also falls du so ein AI-Projekt in deiner Firma umgesetzt hast oder falls es dich interessiert, was solche Projekte alles können, dann komm auf jeden Fall zur Token Made. Die Informationen dazu gibt es auf tokenmade.ai. Ja, die Tokenmade AI übrigens wurde von Purple AI, von P0, von unserem Produkt gebaut. In einem Shot, in weniger als 10 Minuten. Also auch das sollte man nicht vergessen. Also ich freue mich auf jeden Fall, euch in Hamburg auf der Tokenmade am Tag vor OMR zu treffen, am 4. Mai. Und bis dahin, ja, geht auf tokenmade.ai und zurück in den Podcast.
Ja, warum nicht auch in den USA? Also hier kenne ich niemanden, der das auch benutzt. Also wieso habt ihr den Schritt nicht hierher auch gemacht?
Was mich sehr überrascht hat, jetzt gerade, wo ich hier viele Leute in SF getroffen habe, Jamie ist mehr im Begriff, als ich dachte. Oh, also wirklich? Immer öfter ist so passiert, ich sage so, ah ja, a friend used this and whatever. Ja. Hier in SF sind halt vielleicht auch 15 Startups, die genau das Gleiche irgendwie machen. Aber es ist mehr Begriff, als ich dachte. Unser stärkster Markt ist aber Europa und auch Deutschland, weil dort wir halt sehr punkten können mit unserem Security-First-Argument. Wir verstehen auch ein bisschen, wie die Leute da kaufen, wie drüber nachdenken. Wir haben Revenue jetzt sehr von, ich nenne es mal B2C, also Leute signen sich ab, haben einen Single-User-Account zu wirklich Teamplan geschiftet, was ein super Effort vom Team war. Da, ich sag mal, es war nach einer Zeit, kommen wir vielleicht gleich noch dazu. Deswegen USA ist schon präsent. Wir haben global überall Nutzer, aber das war immer noch immer das Early-Adopter-Segment. Mhm. Also da bin ich jetzt so in diesen Mass-Market reingekommen und sind halt immer zu dem SEO dem Interesse gefolgt. Ne? Wir haben keine Outbound-Strategie gemacht oder gesagt, das Segment müssen wir jetzt gewinnen. Es war immer Inbound. Ne? Ja, und die haben wir einfach gut konvertiert.
Eigentlich ist das ja der Traum. Ne? Du pivotst da ein bisschen rum und irgendwann plötzlich klickt es, es explodiert, du kommst irgendwie auf mehrere Millionen Umsatz und dann sagt Luis, oh, nee, ich will noch mal. Also ich meine, du bist da ja raus mittlerweile. Wieso geht man raus, wenn es gerade richtig schön wird?
Ich gebe ein bisschen mehr Kontext drumherum, weil das ein sehr wichtiger, bedeutsamer Moment auch in meinem Leben war. Damals, als wir unsere erste richtige Runde, das waren immer noch Mini, aber Paula K. geraced haben mit Björn, hat er eine Bedingung uns gegeben. Er hat gesagt, Benny, Luis, ich finde euch super, ich will das machen, aber ich investiere nur, wenn ihr mit einem Leadership-Coach zusammenarbeitet. In dem Fall Matthias Müller-Lindenberg, ein Coach, mit dem er auch viel gearbeitet hat. Und wir waren so ein bisschen fast naiv und so, ja klar, also ich mache eh gerne Self-Personal Development, ich setze mich sehr viel mit mir selber auseinander, warum nicht, lass das machen. Und durch diese Arbeit haben wir auch so sehr stark immer auf uns selber gehört und geguckt, wo wir uns gerade fühlen, wie unsere Beziehung auch etc. Was für mich irgendwann der Punkt war, als so der Weg zur ersten Million oder die ersten Million roughly da so klar war in Umsatz, waren für mich so die harten Probleme so ein bisschen figured out. Mhm. Ja, wir wussten, was das Positionierungsding ist, wie das Produkt funktioniert, wie unsere Growth Motion funktioniert, wie wir da besser werden können. Und es ging halt um 10% hier, 10% da. Wir hatten einen super CTO geheiert. Ich bin eigentlich auch sehr technisch, sehr produktnah. Das Team hat super funktioniert. Und dann war irgendwann für mich so, ich komme gerade nicht mehr mit dem gleichen Excitement morgens aus dem Bett, wo ich sage so, boah, geil, jetzt hier nochmal gucken, wie wir unseren Churn 5% reduzieren können. Das war nicht so, wo mein Wow-Moment war.
Statt irgendwie Meeting Notes so geil zu machen, dass sie halt wirklich mit verschiedenen Modellen irgendwie funktionieren, so, ne? Das ist dann eine ganz andere Challenge.
Ja, zu der Zeit habe ich mir so ein bisschen eingestanden, habe das dann auch mit Benny und Björn echt super schnell auch kommuniziert. Ich habe damals so ein Agreement gemacht, Friendship over Business, egal was kommt. Ist mal schnell gesagt, aber es war so der Test von dem Statement auch, was super geklappt hat. Hat mich dann 6 Monate auch gebraucht, bis ich wirklich alles gut vorbereitet habe mit dem Team, mit den Investoren, wo das dann ein cleaner Move war. Ja. Noch ein gutes Transition Period. Und danach war so der Sprung ins Nichts.
Also ich weiß nicht, was du da teilen kannst, aber hast du dann einfach deine Shares zurückgegeben oder hast du ein bisschen was behalten oder wie macht man sowas?
Ja, also wir haben nie so Vesting von Anfang an aufgesetzt. Deswegen war es einfach so jetzt erstmal so die Situation. Ich habe aber für mich auch klar gewusst, da muss ein Rebalancing sein. Weil wir haben jetzt die Company zu einem großen Punkt gebracht, was finde ich auch ein Accomplishment ist. Erstmal die erste Million an Revenue ungefähr zu bekommen, diese Motions rauszufiggern. Aber von der 1 Million dann auf 5 oder 10 zu kommen, klar, musst du immer noch hart arbeiten, aber du hast erstmal viel de-risked im Markt. Ne? Also das Market Risk ist deutlich geringer. Ja. Ich habe da großen Anteil meiner Shares zurückgegeben an Benny, aber auch an die Key-Personen im Team, Leo und Igor, die halt CTO und im Growth-Bereich sind. Ja. Und ja, sind da einen guten Weg rausgegangen. Bin jetzt noch an Bord, bin aber auch noch investiert, wenn man so will. Also ich habe auch noch Shares an der Company. Ja. Und bin jetzt auch demnächst zum Beispiel beim Workshop bei denen dabei, wo ich dir ein bisschen helfe im Bereich Produkt, ne? Vision, wo geht's hin? Ja. Das sind die Sachen, die immer noch da sind. Und fühlt sich super gut an.
Du bist weiterhin der größte Fan.
Ich bin der größte Fan, der große Supporter und hoffe, dass ich hier und da auch mal einen guten Impuls geben kann. Ja. Aber das Team ist schon geil zu sehen, wie so eine Mini-Team von 5, 6 Leuten jetzt auf einmal so 22 Leute, das sind immer nicht super viele, ne? Aber ja, du merkst, es ist so ein bisschen erwachsener geworden.
Aber es ist ja schon einfach so ein geiles Ding, weil das ist ja auch so ein Produkt, du gehst da halt nicht mal eben wieder raus, ne? Ich habe das ja auch gemerkt, wie lange das bei mir jetzt gebraucht hat, bis ich endlich mich von Fixer gelöst habe. Weil du hast halt alle deine Meeting-Notes da und das heißt, wenn der Churn ist ja wahrscheinlich nicht so hoch, weil wenn man es einmal okay macht und die User nicht verärgert, dann wirst du die eigentlich nicht mehr los. Ne? Das heißt, die Frage ist eigentlich eher, wie kriegst du halt die User? Wie kannst du aber die Kurve ist wahrscheinlich immer noch einfach schön weiter nach oben, ne? Und deine Kosten steigen ja dann nicht so stark an. Das heißt, es ist ja wahrscheinlich jetzt auch schon ein profitables Business in gewisser Weise.
Genau, könnte jederzeit, also wir gehen ja noch sehr aggressiv auf Growth, auch Team noch ausbauen. Ja. Bei Churn vielleicht auch dazu eine Sache, die ich manchmal, wie ich darüber nachdenke, es ist halt nicht nur eine Zahl, so x% Churn, du musst eigentlich auf die Kurve wirklich gucken, ne? Wie die Retention Curve ist, die ist viel indikativer von der Qualität der Revenue, die du auch hast. Ne? Und am Anfang hast du immer die ersten ein, zwei Monate Leute, die drop-offen, die sagen, klar, hey, doch was anderes. Aber hinten raus ist es natürlich schon sehr stabil und sehr sticky, was auf jeden Fall gut ist und ja, dem Business hilft.
Ja, geil. Hast du trotzdem mal bereut, rausgegangen zu sein?
Ich kann, glaube ich, echt wholeheartedly sagen, gar nicht so. Also okay, es gab Momente, wo ich dann sehe, hey, Benny ist dann da auf einer Konferenz und redet darüber, wie toll er Jamie aufgebaut hat. Und ich sehe einen Podcast, wo dann so Benny im Rampenlicht steht, ne, ey, der krasse Gründer hat das so und so hinbekommen. Wo ich mir sage, ich habe doch auch meinen Teil da gespielt. Weißt du, und dann meldet sich dann so ein bisschen so, ja, da hätte ich jetzt gerne auch Recognition eigentlich für, weil es war ja schon Teamwork, ne, da habe ich keinen unbeachtlichen Teil geleistet.
Ja.
Ende des Tages will ich mich aber für mich selber entscheiden, was mich am lebhaftesten fühlen lässt. Ne? Ja. Und das war damals auch der Move, auch wenn jetzt nichts ging erstmal ne? und nicht klar, was als nächstes kommt. Aber bereut, nee,
komm nicht. Ja. Ich habe das ja so ein bisschen bei OMR, ne? Ich bin ja auch da nach ein paar Jahren dann hier weggezogen nach San Francisco und habe ja dann auch eben ein Rebalancing gemacht und habe auch immer gesagt, ich habe lieber einen kleinen Teil irgendwie am großen Kuchen als irgendwie eine Erbse. Oder? Ich sage mal, ich habe lieber ein kleines Stück an der Melone als eine Erbse. So, ne? Also dass man echt dann ja stolz sein kann darauf, dass sich aus irgendwas was Großes entwickelt und man ist dann irgendwie immer noch so ein bisschen dabei, ist man auch größter Fan, ne? Und deswegen kann ich da sehr gut die Perspektive sehen. Und du hast ja dann bist dann rausgegangen und hast erstmal so ein bisschen Pause gemacht, hast irgendwie Musik gemacht. Ne? Ich habe gestern in der Podcast-Vorbereitung einige von deinen Tunes gehört. Das ist sehr zu empfehlen. Aber du hast was Neues gestartet, das heißt ACTA. Wenn man ACTA auf die Homepage geht, da ist es so ein bisschen irgendwie Venture Studio, es ist irgendwie so eine Bewegung in gewisser Weise. Da sind da so Mantras oder beziehungsweise irgendwie so ein Manifest, was so lang ist, dass ich es dann doch noch nicht mal zu Ende gelesen habe. Was ist das? Erklär mal.
Also die Zeit nach Jamie war für mich erstmal so 3 Monate, hey, mal gucken, wo meine Neugier mich hinführt. Mhm. Und es gab so ein paar Sachen im Leben, die ich immer gerne mache, von Schreiben zu Musik machen, zu ein bisschen künstlerischer unterwegs sein, zu aber auch Produkte bauen. Ne? Also das ist immer noch was so meine Faszination ist. Ne? Ah, da gibt's immer noch LLMs, es gibt 1000 Sachen, die man im Kopf hat, die man irgendwie bauen könnte, da ein bisschen rumhacken. So, das hat echt Bock gemacht. Ich bin damals nach Bali geflogen zu Björn, der für eine Zeit lang da war, einer unserer ersten Investoren auch und sehr enger Freund, einer meiner engsten Freunde auch mittlerweile. Und da haben wir so ein bisschen die Köpfe zusammengesteckt, ne? Weil ich habe so ein bisschen gesagt, so, hey Björn, ich weiß gerade auch nicht, was das nächste ist. Ich weiß, ich bin super capable, ich kann eigentlich alles machen, was ich will. Und ich bin auch fähig, eigentlich alles zu machen, was ich will. But I cannot tell you yet now. Ich will jetzt nicht zu früh dir irgendeinen Pitch geben für irgendwas oder irgendwie da rausgehen, dass die nächste Company, whatever. Weil ich weiß es nicht. Ich will es herausfinden, wo ich wirklich mein größtes Lebenswerk auch irgendwo sehe. Und da haben sich so zwei Menschen, also Björn und ich, sehr gefunden, wo wir halt gesagt haben, es gibt viel, was wir an der Startup-Welt heute, an der VC-Welt heute, wo ich persönlich ein Mismatch empfinde. Was ich überhaupt nicht mag, ist, wenn Business Building nur reduziert wird auf ein Maximizing Game für das Money. Ja? Alles, was dazu ist, ist so, wie können wir noch mehr Geld verdienen und whatever. Und du reduzierst das dann irgendwie zu so einem recht boring Optimierungsprozess, wo für mich voll die Leidenschaft fehlt. Ne? Ich glaube, viele Gründer gehen heute auch, und das ist auch eine Sache, die ich immer wieder blöd finde, mit diesem Gedanken rein, ich habe ein Selbstbild, ich will Gründer sein. Was sind die Leute, die so cool auf LinkedIn aussehen oder auf einer Konferenz sprechen? Und das sind doch die, und damit kann ich Geld verdienen, ja? Und die Motivation, sowas zu tun, ist, damit sie sich so nennen können und damit die Außenwirkung irgendwie so ist. Das ist eine Sache, die ich ganz, ganz schwierig finde. Mhm. Und auch, wenn man auf dieses Venture Capital Game halt guckt und auch wie viele Companies run, das ist nicht durable. Also viele dieser Companies, die super gefundet werden, sind 5 Jahre später weg, gibt's gar nicht mehr, ne, wo ich mir so denke, ja, da haben viele viel Geld mit verdient und auch frühe Investoren sicherlich gecashed out, aber wo ist wirklich jetzt der Long-Term Value, den du irgendwie der Welt gegeben hast, der über das Money, was du egoistisch für dich rausgezogen hast, wirklich da contributen kannst, ne, und das ist so eine Sache, wo Björn und ich sehr zusammengefunden haben. Was war ACTA? ACTA war eigentlich, dass wir gesagt haben, hey, wir haben ein paar Sachen, die wir anders machen wollen, im Manifesto ist es sehr genau runtergeschrieben. schauen einfach mal, wir legen los. Ich baue ein paar Sachen. Da kam diese Idee von so einem Venture-Studio. Hey, was passiert, wenn wir junge Gründer, junge Bilder zusammenführen, den Zugang zum DAO-Track geben, wo die Meditation bekommen, wo die Coaching für Breathwork bekommen, wo die auch Coaching im Leben bekommen. Und wir haben gesagt, die These ist, wenn jemand seine wahre Natur findet, da, wo er wirklich am meisten aufblüht, wo sein Inner Genius sitzt, dann wird der seine beste Arbeit machen und noch den besten Beitrag zur Gesellschaft leisten. Mhm. Und es kann sein, dass Leute mit der Idee kommen, ich will Gründer sein, finden aber in 3, 4, 6 Monaten heraus, eigentlich bin ich doch der passionierte Designer und ich sollte mehr reinlehnen, dass ich Designer bin, weil da kann ich ein Genius sein und irgendwie meine beste Arbeit machen. Das war so ein bisschen die Hypothese. Damit haben wir losgelegt, über ein paar Monate hinweg das auch probiert, haben die ersten 8, 9 Leute da zusammengeholt, super kleines Team, 3 Ventures parallel gebaut, ich war da irgendwie involviert, habe sehr viel gelernt. Am Ende war das große Takeaway, wenn wir dem gefolgt sind, ja, nicht alle sind Gründer. Nicht alle haben X-Faktor, diese High Agency, diese auch ein bisschen Aggressivität, die es braucht, um so eine Möglichkeit auch wirklich an zu ergreifen, ne, und auch was draus zu machen.
Ja.
Und haben da dann alles ein bisschen umgestellt. Kommen wir vielleicht gleich noch drauf zu, aber.
Ja. Ja, auf jeden Fall. So, ich habe nochmal eine ganz kurze Unterbrechung für P0. Leute fragen mich immer wieder, was ist das denn und warum soll ich das denn machen? Also, wenn du ein Engineering-Team hast, dann solltest du dir das auf jeden Fall mal angucken, weil wir können dein Engineering-Team mindestens mal verzehnexen in der Produktivität. Wir sehen jetzt bei unseren Usern, dass sie im Durchschnitt pro Tag, bei den Paid-Usern wohl bemerkt, 20 PRs pro Tag shippen mit P0. Unser Produkt kann von der Idee über das Bauen der Software, die QA des Prozesses, all the way hinten bis zum PR, alles mit AI übernehmen. Falls das dich ein bisschen triggert oder dieser Satz, stop cursing, be purple instead, geh auf www.bepurple.ai und guck dir das mal an. Würde mich total freuen, wenn ich da Feedback bekomme. Also www.bepurple.ai und zurück in den Podcast. Ihr habt dann halt, hast gerade verschiedene Sachen gebaut und irgendwann muss man sich ja schon festlegen, ne? Wenn man so ein bisschen auf der Suche ist irgendwie und alle möglichen Sachen probiert. Jetzt machst du ja Open Company, das ist, so wie ich das jedenfalls verstehe, euer Hauptprojekt.
Ja.
Wie seid ihr darauf gekommen und was ist das?
Bei Akta, ich habe eine Longlist an Ideen, die ich gerne kreieren möchte. Und ich sage, hey, das wäre cool, wenn es das geben würde. Wir haben damals Metric-Layer gebaut, wo ich glaube bei Team zum Beispiel an rollenbasierte Organisationen mit Metrics, wo du so wirklich visualisierst, welchen Intent hat die Rolle, was sind genau die Outcomes, welche Zahlen misst du etc. Und sowas haben wir gebaut. Wir haben an einer Live-Coaching-App gebaut, weil ich gesagt habe, hey, diese Introspektive in einem zu haben, ist super hilfreich, um irgendwie mit deinem Leben klarzukommen, um bessere Arbeit zu leisten, all sowas. Und diese kleinen Passion-Side-Projects, die wir da gebaut haben, wo wir auch Businesses draus bauen wollten, haben irgendwie mich immer jetzt gehindert zu das, was Open Company heute ist. Und wir haben damals an Agent OS, so hieß das, das war so ein kleines Projekt auch da, gebaut, was jetzt alles zusammengeführt hat. Der Prozess dahin war, wir haben gemerkt, hey, diese 3 kleinen Companies, die wir gebaut haben, haben jetzt keine Traction gehabt. Das waren so erste Produkte, erstes Early Feedback, erster Early User. Aber der Weg von, hey, ich habe Early Feedback, Early User, ich habe einen Prototypen zu, ich habe eine Company, die ein paar Millionen Revenue macht und funktioniert und gesund ist, ist ein langer Weg.
Ja.
Das passiert nicht mal eben. Und viele dieser Bilder gehen so ein bisschen naiv da rein und denken so, ja, just build it and then it's gonna be fine, whatever. Aber das reicht nicht. Und deswegen haben wir da halt gesagt, hey, ich hatte so einen evolutionären Impuls, wo ich gesagt habe, hey, Open Company, ich sehe gerade, wie ich Agents benutze, wie ich meine Company runnen möchte, da gibt's noch nicht die ultimative Antwort. Why not go into that? Ne? Und Open Company ist gerade 95% meiner Working-Zeit geht nur da rein. Das ist die neue Company. Wir haben quasi die Leute, die sehr, sehr gut auch mitgearbeitet haben, meine Projekte davor genommen und haben gesagt, hey, Louis, ich bin Louis, ich will das jetzt machen. Ihr könnt gerne folgen, wir können das gemeinsam durchziehen. Wir werden nach San Francisco gehen, wir sind jetzt hier, wir haben das Produkt, das ist die Vision, die ich sehe und sind dann quasi all in gegangen und haben die anderen Sachen da gecuttet.
Ja. Okay, ich will nochmal diesen Prozess nochmal genau verstehen, weil du hast gesagt, du bist nach Bali gegangen, dann warst du in Südafrika.
Ja.
Das klingt ja alles so ein bisschen nach so ein bisschen Hippie, ich reise um die Welt und mach's, wie mir gefällt so und ach, jetzt gehe ich mal nach San Francisco. Also wie... Also du sagst, du hast einen langfristigen Plan. Muss man da an diesen Orten sein? Wieso machst du das nicht aus Deutschland? Warum kommst du dann nach San Francisco?
Für viele wirkt das oft so ein bisschen unfokussiert. Ein Schritt hier, ein Schritt da. Ah, hier ist andersrum gehackt und da haben wir es rumgehackt. Wenn ich mich aber erinnere.
Also eher, ich finde das eher beneidenswert, ne? Das ist, glaube ich, eher so, also im positiven Sinne, dass man irgendwie inspiriert wird, wie geil, dass man einfach an verschiedene Orte der Welt geht, verschiedene interessante Menschen trifft. Also ich glaube nicht, dass es unfokussiert ist, sondern einfach, man nimmt die geilsten Sachen überall mit, aber ich will trotzdem verstehen, wie so die Entscheidungen in deinem Kopf sind, warum du jetzt sagst, okay, aus Südafrika, okay, hier ist jetzt Ende und jetzt gehe ich dahin.
ich würde da kurz so einen Grundsatz auch bei mir im Leben, ich habe eben am Anfang darüber gesprochen, today is the best day of my life, ne? Ich versuche wenig Pläne zu machen und sehr im präsenten Moment zu sein.
Ja.
Und zum Beispiel ganz pragmatisch, I don't like winter in Germany. Es ist sehr kalt, sehr grau. Da hast du nicht so die good vibes und kannst so sehr frei und sehr problemlos über so Sachen nachdenken und auch Visionen haben. Haben wir gesagt, so komm, hey, let's go to Cape Town. Ja. Team, habt ihr Bock? Geil, sind wir runtergegangen für mehrere Monate, 4,5 in Summe.
Ja.
Haben da einfach die Zeit verbracht. Ne? Also das war eigentlich so, dass ich versuche immer nach dem zu leben, was gerade authentisch da ist. Jetzt San Francisco mit Open Company. Wir haben das Projekt vor 26 Tagen formell gestartet.
Mhm.
Das ist ganz, ganz neu. Wir haben Mitte Januar, so kamen so die Ideen, haben gesagt so, hey, lass uns mal machen. Aber so richtig ging's los mit dem Trip hierhin. Warum sind wir hier? Ich, ist eine sehr persönliche Antwort auch. Früher, ich habe Y Combinator YouTube-Videos gesuchtet wie kein anderer. Das war das Einzige, was ich konsumiert habe. Und ich habe immer von diesen CEOs von Brian Chesky, von Airbnb und Gary Tan jetzt irgendwie zum Grad oder Michael Siebel so admired, wie die über Startup-Building nachdenken. Weil gerade hier in SF ist das Gefühl, die Leute leaden mit Substanz. Also nicht alle, aber der Großteil der Leute hier sind sehr idealistisch. Die caren sehr für das, was sie kreieren.
Mhm.
Die sind sehr obsessed mit dem, was sie kreieren. Und die sagen, hey, die Sache an sich möchte ich in die Welt bringen. Und ja, the best way to do it is a company. Das ist so die Form, die die dann wählen. Aber die sind obsessed mit Substanz. Und das ist, was ich manchmal auch vermisse in Berlin oder Europa.
Mhm.
Hier in San Francisco hast du diese Ballung davon. Und ich möchte gerade selber auch mir proven, dass ich in dieser Champions League, wie ich es nenne, mitspielen kann.
Mhm.
Das heißt nicht irgendein SaaS-Startup zu bauen mit irgendwie 15 Millionen ARR und dann schauen wir weiter. Das ist cool, riesen Respekt, super geiles Ding. Aber ich will gerade mich persönlich proven, ob ich es schaffen kann, in dieser Champions League mitzuspielen, wo wir auf eine Milliarde Revenue zugehen. Wir sind gerade am Tag 26, wir sind noch weit weg von einer Milliarde Revenue.
Ja.
Aber das ist so ein bisschen die Bedeutung auch von diesem Schritt für mich persönlich, warum wir, sag ich mal, dieses Open Company Projekt gestartet haben. Genau, San Francisco für uns zum einen, ich wollte, dass das Team auch einmal sieht, was der Speed wirklich hier ist. Und das kann ich auch nur bestätigen. Ich war jetzt, bin zum dritten Mal hier, damals mit Jamie, waren wir auch mal kurz hier für einen Monat, für einen Accelerator mit Daniel Gross, im Pioneer-Programm. Und dieser Speed dieser Stadt ist einfach Wahnsinn. Wie schnell du hier Leute kennenlernst, wie schnell Leute dir Feedback geben, wie schnell da die Intros passieren. Die passieren nicht zwei Tage später, weil sie dann Zeit haben, sondern on the spot manchmal in Meetings, ne, dass sie dich Leuten vorstellen. Das ist super wichtig zu sehen. Und top, weil wir ja im AI-Bereich auch bauen, musst du so ein bisschen am Zeitgeist sein. Und hier ist der Zeitgeist ganz anders. Du hast hier Meetups von dem Guy, der die Technical Documentation für Cloud Code geschrieben hat, wo 20 andere Nerds in dem Raum sitzen und da ganz tief über diese Sachen sprechen. Diese Gespräche findest du nicht in Berlin.
Mhm.
Ja, die findest du einfach ein paar liegen da drunter, wo Leute so ein bisschen emulieren, was die in SF machen, aber nicht ansatzweise auf dem Level wie hier in San Francisco. Der dritte Grund, wir machen sehr viel Content bei uns, bei Akta damals schon.
Da müssen wir gleich mal drüber reden. Ja.
Wollten wir hier noch eine YouTube-Serie produzieren. Du warst ja auch ein toller Gast bei uns. Du warst, ich glaube, Video Nummer
Folge 2
oder 3. Ja, Folge Nummer 2.
Mhm.
Und hier treffe ich gerade super viele Leute, einfach um nochmal coole Leute kennenzulernen, das zu produzieren, ein bisschen Brandbuilding auch zu machen für uns natürlich.
Mhm.
Am Ende finde ich auch durch Content ist der coolste Weg, Leute kennenzulernen. Unsere Connections jetzt, wo wir hier nebenan sitzen im Büro für ein paar Tage, ein Hackathon machen jetzt morgen, das wäre niemals passiert, wenn nicht wir gesagt hätten, hey, lass doch mal ein YouTube-Video machen. Und jeder kommt ja irgendwie an und schreibt dir auf LinkedIn, ey, lass mal einen Kaffee trinken, whatever.
Ja, ja, ja.
Und I don't believe in that, so.
Ja, das ist ja mein alter Hack, ne?
Ja.
Dass wenn man halt die Leute, den Leuten schreibt und sagt, hey, ich mache einen Podcast oder ich mache ein Video oder wie auch immer, dass die Leute viel eher darauf reagieren, als wenn du es einfach nur sagst, hey, kann ich mal vorbeikommen, Kaffee trinken? Dann kriege ich irgendwie 5 Nachrichten am Tag von irgendwelchen Leuten, hey, ich bin in der Stadt, wollen wir mal einen Kaffee trinken? Und ich mir sage, warum? Also sag mir jedenfalls einen Grund. Wenn du mir noch einen Grund dazu sagst und du sagst noch, ich mache das und das oder so und ja, du hast total recht, ne? Also um die Geschichte vielleicht kurz einmal auszuführen für die Leute, die nicht unser, und das ist, wir nennen das hier das Rückspiel, ne? Ich durfte bei dir im Podcast-Video zu Gast sein. Meins ist ein bisschen langweiliger, weil wir einfach die Kameras hier aufeinander halten. Also was ihr da macht, ist wirklich absolute Weltklasse. Du hast vorhin schon gesagt, du willst in der Weltklasse ankommen. Also wenn es eine Sache gibt, die ich von dir hier gelernt habe, ist, wie man Weltklasse seine Geschichte erzählt, wie man Content macht, selbst wie du Gespräche führst. Also es ist wirklich mein neues Lieblingsformat an Content, was ich einfach jetzt mir reinziehe. Es gibt ja noch nicht so viele Folgen, aber ich freue mich jetzt immer schon, wenn die neuen Sachen kommen, weil ihr das einfach so cool macht. Und ich meine, du hast ein super Team, da müssen wir auch gleich drüber sprechen, aber dieses so einfach Build in Public sagen so viele, ne? Und so viele machen dann irgendwie mal einen Post bei LinkedIn, aber diese komplette Execution, wie dein Team aufgestellt ist alleine, dass ihr hier irgendwie mit 5 Mann sitzt, wovon 2 eigentlich nur für den Content verantwortlich sind. Die meisten Teams, ich sehe das hier bei mir im House of AI, hier hat niemand so Early Stage, wie ihr seid, auch nur eine Marketing-Video, sonst was Person, sondern die Leute haben irgendwie einen Engineer, wenn es hochkommt, vielleicht noch einen Designer, aber dieses von Anfang an eine Community aufzubauen an Fans, an Believern, und wir sehen das ja, ne? Wir haben
wir haben uns ja dann hier kennengelernt. Das Video, das hat mir so viel Bock gemacht mit euch, dass ich gesagt habe, ich will mehr Zeit mit euch verbringen, weil es so viel Spaß macht, euch um mich herum zu haben und mich das halt so inspirieren. Und dann hatten wir hier halt gerade einen Büro frei, seid ihr da eingezogen, dann haben wir gesagt, dass wir mal einen geilen Hackathon machen und so. Und jetzt kommen halt irgendwie über 100 Leute, OpenAI sponsert das. Also wenn der Podcast raus ist, dann hat der Hackathon ja schon stattgefunden. Heute hat Nvidia sich noch gemeldet, die wollen auch noch sponsern. Also es ist ja super geil, dass solche Sachen einfach entstehen. Ne? Und ich glaube auch, dass das was San Francisco total ausmacht. Aber ich möchte da nochmal so reindrillen, wie du das, ich glaube, da bist du einer der ganz wenigen, die das so gut verstehen, wie du diese Leute findest. Also das muss ich auch nochmal kurz dazu erzählen. Ne? Ich meine, seitdem ihr jetzt hier einzieht, ist hier gefühlt 24/7 von euch jemand im Büro. Die Leute arbeiten bis um 3 Uhr nachts, die hauen den geilsten Content raus, den es überhaupt nur gibt, den ich überhaupt nur jemals bei Instagram über Companies gesehen habe. Ich meine, euer Early Company Account hat mehr Instagram-Views als irgendwie, dass ich... Also letzte Woche wurde TBPN verkauft, ne? Hast du vielleicht mitgekriegt, an OpenAI, das ist so ein YouTube-Channel. Ja. Die haben deutlich weniger Views als das, was ihr macht. Und die wurden gerade für irgendwie 100 Millionen verkauft für irgendein Content-Format, ne? Da muss man überlegen, auf was für einem Level du da eigentlich schon unterwegs bist. Gibt noch viel zu wenig Leute, die euch da eigentlich folgen. Aber wann hast du gemerkt, dass das ein geiler Weg ist? Und wie findest du diese Leute, die so einen geilen Content machen?
Ja. Warum wir sehr früh in Content investiert haben, wenn du so willst, ne, durch Leute, die besuchen, etc., war, weil ich vor so 1,5-2 Jahren immer so gedacht habe, dieses Content-Zeug ist schon wichtig. Du merkst, es passiert mehr Podcasts. Lex Friedman ist einfach irgendein Researcher vom MIT, der jetzt die wichtigsten Gespräche der Welt hostet, nur weil er Content macht.
Ja.
Aber für mich irgendwie so ein Riddle, ne? Und ich sag auch immer, die Leute, die sagen, Influencer sein ist easy, finde ich nicht. Wirklich was zu erzählen in einer Art und Weise, das resoniert mit Leuten, was Reichweite bekommt, wo du wirklich Trust auch aufbaust, das ist super hart. Und alle, die das immer sagen, sage ich, ja, probier mal, zeig mir mal, wie du eine Community von Tausenden von Menschen irgendwie aufbauen kannst. Und ich selber habe das vorher nie gemacht, aber ich habe irgendwie so wahrgenommen, das ist scheint wichtig zu sein. Also es war jetzt nicht super strategisch, das war eher so, there is something, let's go there.
Ja.
Und habe dann selber angefangen, einfach ein bisschen Reels zu machen und so, mich da ein bisschen so reinzuzwingen auch, so von der Kamera zu sprechen bei YouTube. Es war super schlimm so am Anfang, ne? Weil ich bin eigentlich auch so ein kleiner Nerd, ich bin gerne am Computer, ich schreibe gerne, ich bin mit einer kleinen Gedankenwelt, aber jetzt zu einer Kamera zu sprechen, war hart. All das hat mich dann dazu geführt, dass ich gesagt habe, von Anfang an auch bei ACTA, wir müssen Media-Präsenz haben, wir müssen ein gutes Content-Team haben und ich will nicht irgendeine Agency haben, wo wir dann mal irgendwie halbherzig ein paar Sachen rüberschicken und dann kriegen wir ein Edit zurück und dann posten wir das. Da sehe ich zu viele, die einfach nur schlecht sind in dem, weißt du, wo das Endresultat einfach nicht gut ist, finde ich, wo die kein Wachstum haben, keine Resultate, keinen wirklichen Love-Brand, das irgendwie nur so wie Direct-Response-Marketing so ein bisschen getweetet wird auf Reels und dann über so ein paar Umwege, sagt immer ein Justus bei uns im Office in Berlin, der vorher so eine kleine Zwei-Mann-Agency gemacht hat mit einem Kollegen von ihm, habe ich dann so ein bisschen von ACTA erzählt, unsere Vision, wo wir hinwollen. Und die waren sehr gecatcht davon und sehr berührt. Und ich habe auch von Anfang an halt gesagt, die ersten 1-2 Leute, die wir als Content-Leute dabei haben, bekommen Equity. Mhm. Was, glaube ich, kein Startup machen würde gerade. Ne? Oder wenige. Ne? Die sagen halt so, hey, Content ist doch Marketing. Marketing ist so ein Afterthought. Und dann schauen wir mal. Mhm. Nee, denke ich nicht. Und wir haben jetzt schon die ersten auch Proofpoints. Auch mit ACTA damals. Wir haben innerhalb von 2 Monaten über 15.000 Follower auf Instagram gesammelt. Mhm. Und dieses Follower-Sammeln ist gar nicht mehr so leicht. Ich habe mit ein paar Investoren auch von uns gesprochen, die auch sehr viel im Social-Media-Bereich unterwegs sind. Die waren davon sehr beeindruckt. Und das ist alles organisch. Wir machen keinen Cent paid davon. Ne?
Ja.
Wir haben über 2 Millionen Views generiert in 2 Monaten damals mit ACTA, wo wir da Vollgas gegeben haben.
Ja.
Was wir gemerkt haben, halt diese Capabilities zu haben. Wir haben eine Idee, wir haben eine Geschichte. Wir wollen die in einer coolen, entertaining, lustigen, humorvollen Art und Weise irgendwie erzählen. Die klickt mit Leuten. Das ist ein riesen Hack. Ne? Und für mich ist es ein riesen Asset, was wir auch in der Company aufbauen. Wir saßen vor 3 Tagen bei Foundation, das ist ein Startup hier in San Francisco, mit Sankit, der CEO und Founder, was eine Humanoid Robotics Company ist, die eine City auf Mars bauen wollen. Der Typ ist absolut crazy, ist für mich wirklich so der zweite kleine Mini-Elon Musk.
Ja.
So eine Person hätte ich niemals treffen können und eine Stunde mit der so tiefgründig quatschen können, wenn wir dieses Content-Asset haben.
Ja.
Deswegen ist es für mich so wichtig, von Anfang an das irgendwie aufzubauen, auch wenn wir jetzt noch kein Produkt haben, noch kein Product-Market-Fit etc. Es öffnet dir einfach die Türen überall. Auch auf Investment-Seite bin ich mir sehr sicher, wenn wir jetzt so langsam ins Fundraising mal gehen, so die erste kleinere Runde so richtig machen, das wirst du auch als Proofpoint haben.
Ne? Weil man kann ja auch sagen, weißt du, was ist denn der Mode heute? Ne? Ja. Jeder kann alles bauen, aber niemand kann alles verkaufen, außer du hast eine Fanbase und eine Audience. Und so früh anzufangen, ist halt, finde ich, das beste Learning überhaupt, wenn ich mir dich angucke und dich auch vergleiche mit jedem anderen Startup hier in dem Space. Ne? Das ist einfach so viel wert. Aber ich aber trotzdem, wie findet man diese Leute? Hast du das dann einfach ausgeschrieben irgendwo in deinem Netzwerk? Oder also einer von deinen Jungs, nämlich ein besonderer Fan von vom Justus, der halt einfach hier die ganzen, wir haben hier neulich so einen Sketch gemacht für den Hackathon, der hatte dann so ein Drehbuch geschrieben vorher und hat dann gesagt, du sagst jetzt das, du sagst das, du gehst jetzt dahin, hey, ihr müsst ja alle hier mal rüberkommen, ihr steht dann da und müsst klatschen und so. Und alleine, du hast richtig das Gefühl, halt, hier kommt irgendwie so der Steven Spielberg, der gerade den Film redirected und dann sitzt er hier irgendwie bis nachts um 5 und haut den Content raus und ist hier morgens um 8 schon wieder oder immer noch, ich weiß es nicht ganz genau. Mhm. Also wie findet man solche Leute? Schreibst du es einfach aus oder sind das Freunde von dir oder
hast du Glück? So die besten Leute, die ich irgendwie immer rekrutiert habe, auch damals bei Jamie, Igor, das waren keine Stellenausschreibungen. Mhm. Und es sind auch Leute, die nicht nach Job suchen. Die Leute, die, glaube ich, nach einem Job suchen, nee, also ja. The really best people, they are not looking for a job.
Genau.
Die machen auf jeden Fall schon was.
Ja.
Heißt, habe ich die gefunden über random Sidequests, wenn du so willst. Durch damals einer, der bei uns im Team war, hat ihn mal eingeladen. Dann haben wir da mal gequatscht, hat das resoniert. Der hat Chris mitgebracht, der auch super Editor ist im YouTube-Bereich, auch super kreativ. By the way, viele dieser Shorts schreibt auch Chris mit. Ne?
Ja.
Das wirkt dann immer so, dass Justus so hier the guy ist. Aber ja. Das ist auch sehr co-kreativer Prozess zwischen den beiden.
Ja.
Heißt, wie findet man die? Ich kann dir nicht das Rezept dafür geben. Ne? Ich kann dir sagen, wonach ich halt immer schaue. Die Leute müssen selber schon was geschippt haben. Heißt, sie müssen durch diesen kreativen Schaffensprozess gegangen sein, irgendwas zur Welt irgendwie zeigen. Das Zweite ist, wenn du die überzeugen kannst von der Mission und der Vision und die auch authentisch ist. Ich würde sagen, wir alle sind sehr real hier. Wir haben keine Masken auf oder erzählen irgendeinen Bullshit. Das ist wirklich genuine hier als Team. So würde ich unser Team immer beschreiben. Das landet halt auch mit den richtig guten Leuten. Die wollen nicht eine Story erzählt bekommen, warum jetzt es mattert, dass du für dein CRM-Startup da coolen Content machst, weil it's gonna change the world. So, dann kriegst du die richtig guten Leute nicht, die ja schon auch irgendwie eine Überzeugung in sich tragen. Und ACTA, das, was wir mit ACTA machen, wofür wir stehen, hat sehr resoniert mit diesen Menschen.
Ja.
Und das ist ein guter Filter und ich glaube, das ist aber auch wichtig. Nur so bekommst du solche Geniuses in ihren Gebieten wirklich überzeugt, eine Company zu joinen. Ja.
Warum ich dich da so grille, ist, dass ich halt in den letzten 2 Tagen halt entschieden habe, dass ich es auch will. Also wenn das hier irgendjemand hört, jemand, der sich diesen Content anguckt von Justus und halt sieht, holy shit, der ist drauf, aber ich kann das genauso gut, der sollte sich auf jeden Fall mal hier bei mir melden. Ich fliege euch auch nach San Francisco, ich habe jetzt eine Wohnung für Leute, die hierher kommen. Also da gibt es auf jeden Fall eine Möglichkeit, sowas nochmal zu erleben. Nicht bei Luis, aber bei mir in der Firma. Ja. Also wenn er Bock hat, auf jeden Fall lass mal reden.
Und ich würde ihm sagen, mach es, weil einfach mal so einen crazy Move auch zu machen, wenn du gerade irgendwo in Deutschland in der Stadt bist, zu sagen, hey, ich gehe mal nach San Francisco, ich hab mal diese Exposure, wie Leute hier sprechen, wie die arbeiten.
Ja.
Das ist das Wertvollste, was du machen kannst, weil auf einmal geht dein, wir reden im Team immer über Ceiling. Unser Ceiling durch SF ist hochgegangen. Unsere Augen größer geworden sind, die Ambitionen, wir sehen, der und der macht das so und so. Und auf einmal gehen wir zurück in Berlin und energetisch sind wir gerade schon hier so und sagen, das krasseste Startup in Berlin, wir werden das so redefine. Scheiß mal drauf, was hier so ein paar Player da irgendwie in Berlin machen. Wir können das alles besser.
Ja.
Und jetzt kann man sagen, ist vielleicht auch ein bisschen Delusion, whatever, und wir müssen mal schauen, was wir delivern. Aber das ist auch das Wichtige. Deswegen finde ich, ist es auch immer wichtig, aus der Komfortzone irgendwie rauszukommen.
Ja.
Wir machen einen guten Post, wir finden hier einen guten Guy. Ich bin mir sicher, das wäre Mini-Justus für dich finden.
Okay, ja, das wäre großartig. Ich habe trotzdem einen Zweifel bei dir, was ich nicht verstehe. Und das ist, warum willst du wieder zurück nach Berlin? Ich finde, du passt hier so gut her. Eure Ambition, euer Drive. Es gibt ja Wege, visumsmäßig hier irgendwas hinzubekommen. Ich glaube, gerade mit dieser Story, mit diesem Growth jetzt so early, da kriegt ihr jedes Investment sofort. Ne? Also ich meine, ich habe bisher noch nie in Firmen investiert. Ich würde in euch investieren. Ich würde Aktien verkaufen, um das zu machen, weil ich einfach in solche Menschen halt glaube, die halt so einen besonderen Edge haben. Ne? Wie du schon sagst, die so real sind, die so geile Sachen machen. Warum sagst du jetzt, hey, ich gehe wieder ins graue Berlin?
Ich habe eingangs gesagt, wir haben jetzt keine strikten Pläne, weil ich finde Pläne und genaue Steps und so weit in die Zukunft zu projizieren, eigentlich nur ein. Ne? Weil meistens passieren ja durch diese unobvious Moments passieren ja die crazesten Sachen. Vielleicht, dass wir gerade hier waren ein paar Tage, du sagst Mini-Justus, es kommt Mini-Justus zu dir, auf einmal passiert was ganz Crazies und das Leben fließt so in eine ganz unpredictable Art und Weise. Das Gleiche ist gerade hier. Wir sind jetzt erstmal hingegangen für einen Trip. 6 Wochen haben wir gesagt, SF komplett durchziehen, wir wollen hier mit einem richtig guten Produkt rausgehen, mit einem richtig guten ersten 10, 20 Use Cases, Usern, die das richtig lieben und einer guten ersten Brandpräsenz. Das war unser Sprint hier in SF.
Ja.
Und wir alle haben uns halt hier angeguckt und auch gemerkt, so wow, das ist schon ganz anders hier. Ne?
Mhm.
Und zeitgleich, ja, also was ich sagen möchte, wir schauen,
Where
takes us. Ich fühle mich in Europa aber immer noch zu Hause. Meine Familie sind da, meine Freunde sind da, ich liebe Berlin. Gerade auch der Mischung von Musik zu Kultur, zu der Startup-Bubble dazu, du kannst Sport machen, whatever. SF ist ein bisschen Monokultur auch in gewissen Art und Weise. Absolut, ne? Ja. Deswegen, ich weiß nicht, ob es das eine oder das andere sein muss. Vielleicht ist es auch eine Mischung. Ne? Ja. We will see. Ich kann es jetzt noch nicht sagen. Ja. Ich liebe SF.
Wer weiß, vielleicht ist es ja auch so, dass du jetzt irgendwie ein paar Wochen da bist und dann racest du die Runde und dann sagst du, weißt du was, warum machen wir es nicht dann doch in San Francisco und dann gibt es irgendwie einen Weg. Ne? Also vielleicht kann ich auch hoffen, dass du bald wieder zurückkommst. Hast du, also wenn man, ich meine, das ist ja immer so diese Frage, ne, mit diesem Brain Drain, dass die Leute irgendwie, also es gibt hier Leute, die haben im Podcast gesagt, ich bin zu gut für München oder so, ne? Das finde ich immer so ein bisschen zu hart vielleicht auch, aber dass man halt sagt, okay, wenn ich halt so eine große Ambition habe, dann muss ich auch da hingehen, wo ich das meiste Geld, das beste Talent, auch gerade nachher auf der Engineering-Seite, hast du einfach nochmal ganz andere Leute natürlich hier vor Ort. Glaubst du, dass da Europa eine Chance hat, dazu im Wettbewerb zu stehen?
Ich glaube in Europa immer mehr, wenn ich gerade auch in Berlin gucke oder auf X. X, by the way, X ist ein super Weg, diese Leute zu finden. Mhm. Auch in Berlin und Deutschland ist X noch ein kleines Ding, aber so die Leute, die schon so ein bisschen nischig unterwegs sind, Produkt-Taste haben, Design-Engineers, die findest du alle auf X, ne? Das ist tatsächlich ein guter Way, um zu sourcen, sage ich mal. In Europa gibt es super viele, super tolle Menschen, aber ich bin ganz ehrlich, ich glaube die wirklich was bewegen möchten, die wirklich Substanz aufbauen möchten, die wirklich Kern für eine Mission und wirklich auf diesem Champions League Level mitspielen möchten, die müssen früher oder später Exposure zu San Francisco bekommen, wenn dein Ziel ist, ein Tech-Startup aufzubauen und auf Hypergrowth zu gehen und aber Substanz zu haben. Ne? Mhm. Kannst du es theoretisch auch in Europa machen? Bestimmt. Ich glaube aber, das Umfeld ist so machtvoll, ne? Auch unterbewusst. Also ja, probably you can.
Du machst es hier vielleicht ein bisschen schwieriger, ne?
Und vielleicht braucht es auch sowas in Berlin und in Europa, zu zeigen, hey, wir haben hier einen Room full of Geniuses, wir proven jetzt, dass wir in 12 Monaten die ersten Crazy Milestones erreichen können. Wir können das nächste Cursor für Europa in unserem Bereich bauen. Genauso wie Lovable und Co. auch sehr Europa oder Legora sind alle sehr Europa fokussiert. Ja. Da tut sich schon was. Ja. Es gibt natürlich aber noch strukturell, was man echt sagen muss, allein auf der Investmentseite. Ne? Die Leute, die hier sind, wie passionate die sind über die Sachen, wie pur die auch sind und ideologisch fast überzeugt von diesen Investments, das finde ich in Berlin nicht zu dem Extent. Zumindest eine viel, viel kleinere Gruppe. Ne? We'll see.
Ich bin gespannt. Ich will noch über eine andere Sache sprechen, die dich so ein bisschen ausmacht. Jedenfalls, was ich jetzt so über dich gelernt habe. Du hast ja irgendwie Musik auch produziert, ne? Und dann schreibst du auf deinem Blog ganz viele so sehr tief liegende Sachen. Ich glaube, was hatte ich hier irgendwie gesehen? Der hat ja irgendwie, ja so, du hast eigentlich so ein Rilke-Zitat umgeschrieben. Ne? Das ist jetzt auch, du bist ja irgendwie 26, so mal so tiefgründig und philosophisch zu denken, hat ja nicht jeder. Ne? Mit 26 laufen viele Jungs immer noch irgendwie mit der Trommel um Baum, so ungefähr. Hm. Was ist das, was dich, warum ist das für dich so wichtig in deinem Leben?
Ich kann dir keine Erklärung mich dafür geben, weil das irgendwie immer ein bisschen so meine natürliche Neigung war, so viel zu hinterfragen. Ich war immer sehr angezogen von so alten Werken, von Stoizismus zu Taoismus zu whatever.
Hast du deutsche LK gehabt, oder?
Nee, tatsächlich nicht. Ich habe Sport-LK gemacht, weil da weniger lernt. Ne?
Ja.
War da immer sehr angezogen und ich hatte schon immer so diese kontemplierende Natur in mir, so ein bisschen introspektiv. Und was ich zum Beispiel bei Y-Combinator auch damals so hart resoniert hat mit mir, war die Dinge, die sie sagen, waren für mich so krasse Wahrheiten. Das stand so für sich. Wenn du so einem Michael Siebel zuhörst, wie der über Startups redet, oder Paul Graham, wie der über Startups schreibt, das ist für mich so undeniable truth. Weißt du, das ist einfach to the point. Kein Bullshit, kein großes Storytelling. Es wird nicht diluted, das ist Substanz. Ja? Mhm. Und diese gleiche Substanz suche ich auch auf den Fragen des Lebens. So, warum sind wir hier? What's the point? Etc. Ne? Und ich finde diesen gerade alten Philosophen, die so ein bisschen den Test der Zeit überstanden haben, nehme ich so viel mit auch für mein Leben heute, für das, wie ich mein Team aufbauen möchte, wie wir unsere Kultur prägen, die auch sehr anders ist, glaube ich, von anderen Startups so bei uns im Team. Deswegen fühle ich mich da sehr hingezogen zu.
Ja. Aber du hast ja zum Beispiel auch diese große Vision irgendwie, dass du dann sagst, okay, und in 25 Jahren will ich eine Schule gründen. Ne? Also ich meine, das hängt ja alles so ein bisschen zusammen, dass du halt nicht nur in diesem Moment jetzt lebst, sondern schon so ein bisschen, also du sagst auf der einen Seite, du machst keine Pläne vielleicht, wo es morgen hingeht, aber trotzdem hast du ja so eine langfristige Vision. Und ich glaube, dass die wenigsten Menschen haben das, ne? Dass sie irgend so eine grundlegende Sache haben, die sie antreibt. Ich habe das vorhin vergessen, darüber zu sprechen, Teil von ACTA, aber vielleicht kannst du das nochmal kurz einschieben mit dieser Schule, warum du sagst jetzt, weil eine Schule und Open Company, das hängt ja jetzt irgendwie nicht so richtig zusammen. Was ist da die Motivation?
Ich kann dir ganz genau sagen, wie das für mich zusammenhängt.
Ja.
Das Schöne gerade bei uns im Team, was ich vor uns sehe, ist, wir haben junge Menschen, 21, 20 Jahre alt, die gerade mal die Chance bekommen, voll auf sich selber zu setzen. In jedem Team hat ja Ownership. Aber ich sag einem Chris oder einem Justus nicht, was sie jetzt genau zu tun haben oder wie es läuft. Gibt so grob die Richtung vor, aber dann, da ist so viel Genie in denen, weißt du, so viel Lust, das zu tun, etc. Und jetzt gucke ich mir an, wie ganz viele meiner Freunde in Maastricht International Business studiert haben, jetzt seit 4 Jahren im Consulting hängen oder IB und für mich echt so ein bisschen tote Seelen sind, ne, die da sich durchschleppen und auch echt sehr viel suffern, glaube ich, und nicht wirklich aufgehen und es eher nur so ein Überleben ist, ein Surviven, kein Thriven, ja. Und ich sage halt, hey, das kann doch eigentlich nicht sein. Und ich finde, es gibt so eine Idee, die mich sehr inspiriert. Ich paraphrasiere, aber wenn Kinder zu diesen frühen Neigungen mehr nachgehen würden und dazu aufwachsen würden, würden wir eigentlich in einer Welt voller Genies leben. Mhm. Und ich finde diesen Satz so toll, weil ich habe sehr früh meine Neigung gefunden. Ich liebe Computer, ich mag was bauen, ich mag irgendwie Produkte sein, all das. Und von dem von nachgehen. Und ich würde sagen, ich bin auf einem guten Weg, einen guten Beitrag auch für die Gesellschaft zu leisten, weißt du, indem wir Kunden irgendwie helfen, indem wir coole Mitarbeiter haben, die da auch irgendwie Geld verdienen, etc. Das ist cool, ja. Und das ist, was mich sehr berührt, weißt du, weil ich halt sage, ich hatte echt ein Privileg, es war Luck, dass ich sehr früh da so das gefunden habe, im Computer mit 12 und whatever. Und ich glaube, die Welt wäre ein so viel besserer Ort, wenn das viele Menschen viel, viel früher machen können. Deswegen bei ACTA gibt es zum Beispiel gerade schon eine Idee, das ist ein Konzept, was wir haben, nennt sich School of Life, wo wir überlegt haben, wie können wir eigentlich eine Gruppe von, sagen wir mal, 10 Leuten, 10 jungen Menschen, die Content Creator sind oder Engineers oder Businessleute, scheißegal, ein Jahr lang die Chance geben, nur das zu tun, was sie fühlen. Ohne Plan. Ohne, du musst mir jetzt ein Pitch-Deck geben und das ziehst du jetzt durch. Sondern, hey, ein Jahr to explore. Geh deiner Curiosity nach. Und da passieren nämlich dann so asymmetrische Returns, glaube ich auch. Weil auf einmal der eine Guy merkt, hey, ich bin eigentlich YouTuber, mach das. Und auf einmal geht dein Businessmodell auf, wo der dann potenziell Millionen im Jahr verdient, was mehr ist, als wenn er irgendwie ein Startup gemacht hätte. Hm. Und das ist, glaube ich, net positive für die Welt. Ne? Wenn Leute wirklich ihrem inner Genius nachgehen, ihrer wirklichen Natur. Und unser Konzept war halt da zu sagen, was passiert, wenn wir da ein Jahr lang den Leuten die Chance geben, das einbetten in Programmen wie Meditation, Introspektion, wo wir so ein paar Timeless Wisdom Sachen irgendwie besprechen. Was passiert da eigentlich? Und ich habe mir so die Frage gestellt, wir haben das fast gemacht. Also im Januar haben wir darüber gesprochen, haben gesagt, warum raisen wir jetzt nicht einen Fund? Wir machen so ein Income-Share-Agreement, dass wir das irgendwie refinanzieren können, finden dafür Investoren etc. Und ich glaube, das wäre auch gut gegangen. Wir hätten dann die erste Batch mit 10, 20, 30 Leuten machen können. Ich strebe aber schon danach, meinen Impact zu maximieren. Also ich will eigentlich gucken, wie kann ich da 10.000 Leute in x Jahren irgendwie hinzubekommen. Und was mir dazu gerade noch fehlt, ist ein Proof, dass ich nicht nur eine Company bauen kann mit ein paar Millionen in Revenue, sondern dass ich in der Champions League mitspielen kann. Weil dann kannst du auf einmal ganz andere Berge bewegen. Und du hast auch viel mehr Proof in der Society, weißt du? Du schickst doch lieber ein Kind zu der Schule vielleicht von Elon Musk, wenn du damit irgendwie sympathisch findest, als zu irgendeinem random Berlin-Guy, der jetzt sagt, hey, ich weiß, wie Schule funktionieren sollte. Ne? Ich glaube, da brauchst du schon irgendwie einen authentischen Proof. Und da bin ich gerade auch in meinem Leben in dem Chapter. Ich will mich gerade beweisen, ja, und ich will mich beweisen, dass ich auf dem Level mitspielen kann, was sehr Sinnvolles bauen kann, was vielen Leuten hilft und auch einen Scale hat, ja, und dann kann ich mit den Ressourcen eigentlich mich voll dem widmen und das halt auf einer ganz anderen Kurve eigentlich machen, also wie so Utility Curves, ne, ich bewege mich nach außen und mit allem, was ich im Leben mache, versuche ich mich auf größere Impact Curves zu bewegen, wo ich mehr Leverage habe in all dem, was ich kreiere, was auch ein Personal Brand sein kann, was auch unsere Brand Recognition sein kann. In Kapstadt, wir wurden angesprochen von Leuten auf der Straße, ah, ihr seid doch diese Startup-Guys auf YouTube, voll geil, ein paar Mal. Absolut crazy, ne? Und diese Leverage, die würde ich gerade aufbauen. Und das, ja, zahlt alles darauf ein. Also das ist das langfristige Ziel.
Ja, mega, mega inspirierend. Wenn du jetzt heute so einen 18-Jährigen auf der Straße triffst oder was ich aus deiner Schule, wo du früher warst, und das spricht dich an in Deutschland, was würdest du dem raten? Soll er studieren? Soll er direkt was gründen? Was soll so jemand machen?
Ich finde es immer schwierig, das manchmal so zu verallgemeinern, weil, glaube ich, Ratschläge immer sehr situativ auch sind. Ne? Habe ich jetzt einen 18-Jährigen, der schon sehr genau weiß, was er will und da sich die Klarheit spürt, oder ist es einer, der sogar noch gar keinen Plan hat? Was ich aber so grundsätzlich immer sagen würde, ist halt so Bias for Action, einfach was machen. Weil eine Handlung produziert immer Informationen und du musst es nicht richtig one-shotten, so funktioniert nichts, sondern du musst einfach was machen, dadurch merkst du, ob es dir bockt oder nicht und dann kommst du immer näher. Es ist wie so ein Bauchgefühl, so ein Proxy, weißt du, so ein Kompass, wo du so deine wahre Natur findest und du kommst nicht zu deiner wahren Natur, wo du dein Life's Work findest, indem du darüber 3 Monate lang meditierst und nur schreibst und ganz viel introspektiv und ganz viel Self-Help-Books liest. Du kommst aber auch nicht dahin, indem du alles zumachst, immer nur saufen gehst am Wochenende und dann 50 Stunden die Woche im Consulting arbeitest. Ne? Ja. Beides keine guten Wege. Ich glaube, du brauchst einfach einen gut integrierten Weg, wo du introspektiv bist, Platz dafür machst, was du wirklich fühlst, dann den Mut aufzubringen, auch wirklich zu handeln, wenn ich merke, hey, Investmentbanking ist nicht das, was mich wirklich erfüllt. Ich mache jetzt auch mal den Schritt ins Ungewisse, ne? Ja. Und dann schauen wir weiter. Ich will noch einen Satz dazu sagen, der mich damals auch sehr geprägt hat, weil das würde ich auch dieser Person sagen. Ist von, ich glaube, irgendeiner Psychologin hier aus Amerika, schon was älter. People prefer the certainty of misery over the misery of uncertainty. Leute wissen lieber, mein Leben sieht genauso aus, aber es ist scheiße und ich habe keinen Bock, als der Struggle vom Ungewissen, vom wo geht's wirklich hin im Leben. Das hat mich damals sehr gehittet und ich glaube, das ist sehr wahr. Also das würde ich dem 18-Jährigen sagen. Mach einfach. Ja? Finde Sachen heraus. Acta non verba, Taten keine Worte.
Mega gut. Ich frage mal zum Schluss die Leute, ob es irgendwas gibt, was nicht auf ihrem LinkedIn-Profil steht, ne, was sie noch total ausmacht. Du hast ja schon sehr viel und sehr tief von deinem Leben erzählt und so weiter. Aber gibt's noch irgendwas, wo du sagst, ich habe so einen 1%-Skill, davon habe ich dir noch gar nicht erzählt, Christian?
Ich versuche alles public zu machen, weißt du? Also ob es mein Musikhobby ist, wo ich Musik produziere, ob es jetzt YouTube ist, ob es mein Schreiben ist, whatever. Ich mache alles public, weil das auch eine Form ist für mich, Leverage wiederum aufzubauen. Deswegen gibt's da, glaube ich, nichts, was eigentlich private ist.
Ja.
Was auch noch ein riesen cooles Ding dazu ist, ist, es hält dich irgendwie so sehr honest in deinen Intentionen und deinen Handlungen. Ne?
Ja.
Weil wenn du da deviatest, so, das merkst du, das macht keinen Bock. Und das ist wie so ein guter Forcing-Function.
Ja, das wollte ich dir eigentlich vorhin schon gefragt. Ich habe vergessen, auf der einen Seite, wenn du ein Bild im Public machst, das auf der einen Seite macht das natürlich mega Bock und du kriegst das ganze Feedback, aber auf der anderen Seite erhöht das ja auch voll den Druck, weil was ist, wenn das nicht passiert? Und was, wenn ich nochmal pivote? Und dann, ich bin aber trotzdem auch ein totaler Fan davon, weil das einen so ein bisschen accountable hält. Das ist ja so ein bisschen wie so ein Accelerator, der eben so einen Rahmen gibt und du halt weißt, okay, weil du das jetzt gesagt hast, jetzt musst du halt auch delivern.
Ja. Und wir wollen etwas Pures aufbauen. Wir wollen nicht anfangen, irgendwelche Fake-Stories zu erzählen oder jetzt das Vanity-Metrics-Game zu zocken. Ja. Und für mich hält mich das halt sehr on track mit der Substanz, ne, mit dem, was wirklich Bestand hat.
Ja. Was können Leute, die jetzt hier den Podcast zuhören und sagen, boah, Louis, das finde ich ja mega geil, ich will dann das Produkt von dem testen oder ich meine, man sollte dir auf jeden Fall oder euch bei Instagram und YouTube und so weiter folgen, den Podcast. Gibt's noch irgendwas, wo die Leute irgendwie dir helfen können?
Ey, wir gehen unseren Weg, wenn irgendwer Resonanz hat zu dem, wie wir über Sachen sprechen, wo es online auch viel gibt auf meinem Blog oder auf unserer Website.
Ja.
Und dann gesagt, hey, das berührt mich irgendwie. Ich lese viele E-Mails, also einfach auch eine E-Mail schreiben. Das freut mich mehr extrem.
Brauchst du irgendwelche Tester oder irgendwas? Also ist sozusagen dein Werbeslot.
Mein Werbeslot. also ich glaube, die Leute, die sind interessiert, finden online egal, was sie brauchen. Ich bin nicht hier, um sag ich mal, zu sagen, jetzt komm hier.
Ja.
Wenn es resoniert und klickt, dann wird es schon klicken. Aber natürlich suchen wir Leute, die Lust haben, weniger zu arbeiten und mehr Resultate zu erzielen durch Open Company, was wir da bauen. Das ist, glaube ich, echt was sehr Cooles, wie du deine Company Core run kannst mit AI. Also sehr exciting. Brauche ich für mich selber und ich glaube, es hilft vielen anderen.
Okay, cool. Hey, vielen, vielen Dank für die ganzen Insights, für dein Sein und dass ihr hier bei uns im Space hast, so aufgehellt habt in den letzten Wochen. Hat richtig, richtig Bock gemacht und ich freue mich, wenn du hoffentlich bald wiederkommst.
Ich bin dankbar für deinen Support. Es ist nicht selbstverständlich, dass wir hier einfach mal für, ich sag mal, 10 Tage einfach reinkommen. Du mit offenen Armen uns auch begrüßt, auch damals einfach Daumen warst, das Video zu machen. War für uns ein super erster Schritt. Also das ist echt eine Sache, die ich sehr schätze. Auch heute hat echt Bock gemacht. Und bis sehr bald, bin ich mir sehr sicher.
Danke dir. Ciao, ciao.
Ciao.
So, das war's schon wieder mit dem Podcast diese Woche. Ihr habt es gerade gehört am Ende. Was solltet ihr denn machen? Auf jeden Fall Louis bei Instagram, seiner Firma bei Instagram und bei YouTube folgen. Vielleicht den Podcast, das Rückinterview euch nochmal angucken, falls euch das interessiert. Also ja, ich, wie gesagt, bin großer Fan von den Jungs. Und wie immer wurde diese Folge präsentiert von Purple AI, von meiner Firma hier in San Francisco. Wenn ihr euch das mal angucken wollt. Wir haben übrigens gerade Codex Support released. Also man kann jetzt nicht nur mit Anthropic und Claude bauen, sondern auch mit Codex. Also das sind die Neuigkeiten von der Seite. Wie immer, kommt in unsere WhatsApp-Community. Da sind echt coole Diskussionen, viele Fragen vorab, die man den Gästen vielleicht schon stellen kann. Ich danke euch vielmals und wie immer ein Dankeschön an Tobi Nothelfer, mit dem produziere ich diesen Podcast. Wir hören uns wieder in 2 Wochen. Bis dahin, ich freue mich.